Hallo Welt.
Hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute für euch Kapitalismus, hat der Roman sich was rausgesucht, von einem Hahn.
Genau, Herr Hahn, der wird noch gleich erläutert, wer das ist und was er damit zu tun hat. Darüber sprechen wir und wir haben auch einen ziemlich großen Ausgriff aufs Reich Gottes gewagt, als Gegenmodell zum Kapitalismus. Also wenn ihr richtig Bock auf tiefchristliches Fundament habt, hört zu.
Genau, und wenn ihr schon mal wissen wollt, warum das Christentum nicht politisch sein kann, um jetzt mal einen schönen
und nicht kapitalistisch.
Und ich habe, genau.
Ab geht's.
Ich bin super gespannt, weil du hast was mitgebracht und zwar über das Thema digitalen Kapitalismus. Da hast du schlaue Sachen gelesen und wir wollten einfach mal ein bisschen drüber schnacken und gucken, was hat das so mit unserem Themenfeld zu tun als Netztheologen, Theologie eben zusammenzubringen mit digitalem Wandel. Genau, diesmal mal was anderes als nur KI. Ich bin gespannt.
Genau. Wir besprechen heute sozusagen den Kapitalismus in digitaler Form, aber schauen dann natürlich auf den christlichen Glauben, was er dazu sagen kann.
Ja. Dann hau rein, würde ich sagen.
Wir haben das Thema ja erstmal zusammen beschlossen, dass wir über digitalen Kapitalismus reden und da habe ich mich so ein bisschen eingelesen. Es gibt natürlich Haufen Zeug. Ich habe mir einen Autor ausgesucht, der da heißt Byung-Chul Han, ein südkoreanischer Philosoph, der meines Wissens in Berlin ist, wir sagen einfach Hahn zu ihm, H-A-N, ich meine, das ist wahrscheinlich sein Nachname, ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen, das erspart uns sozusagen die schwere Aussprache. Und der hat viele Bücher geschrieben, unter anderem eben 2014 ein Buch zur Psychopolitik, ist ja jetzt schon 10 Jahre alt, wo er sozusagen den digitalen Wandel reflektiert, wie da der Kapitalismus sich verändert und den Menschen sozusagen jetzt was bei den Schopf packt. Und das würde ich gerne einfach mal mit dir diskutieren.
Ja, ich bin gespannt. Also der Kapitalismus ändert sich auch durch das Digitale. Ein bisschen offensichtlich auch, aber ja, ist gut, dass sich schlaue Leute Gedanken machen darüber.
Ja, genau, da würde ich direkt mal einsteigen. Also wenn du sagst, es ändert sich, kannst du vielleicht das schon auch benennen, was sich verändert? Vielleicht stimmt das ja schon mit seinen Thesen überein. Dann muss ich das gar nicht irgendwie jetzt hier aufschlagen, das Buch.
Okay, also ich habe jetzt nichts vorbereitet, aber ich glaube, Erste, was mir einfällt, ist natürlich so die gute alte Zeit, die Idee, dass man direkt kaufen und verkaufen kann. Ne? Also ich muss nicht mehr in den Laden gehen, um meine Jeans zu kaufen, sondern ich gehe auf die Webseite von Levi oder so und kaufe es da direkt. Das war am Anfang ja so ein bisschen die Idee. Das hätte natürlich die Dynamiken stark verändert, weil es eben diese ganzen Mittelsmänner, Männer, sagt man auch, Geschäfte haben kein Geschlecht, rausschmeißt. Und das hat sich jetzt ja ins Gegenteil verdreht, weil jetzt alles über Amazon läuft. Das heißt, da haben es ja die dann auch nochmal verkompliziert oder vermonopolisiert. Und ich glaube, es sind einige Dinge dadurch, also die Größenordnung hat sich halt verändert von Problemen, die vorher vielleicht manchmal auch nur theoretischer oder seltener Natur waren, zum Beispiel Monopolbildung oder globale Firmen oder irgendwie sowas, dass vielleicht einige von den durchaus positiven Grundpfeilern einer verteilten, dezentralisierten Wirtschaft, wo der Markt Dinge regelt, die halt ja jetzt anders funktionieren oder vielleicht auch nicht mehr funktionieren oder neue Probleme schaffen. Das ist so das Standard. Also meine persönliche Wahrnehmung wäre, es verschnelligt sich und intensiviert sich so die Sachen, die Automatismen, die eben passieren durch den Kapitalismus, durch die Marktwirtschaft. Das dauert ja immer seine Zeit und ich habe das Gefühl, dass durch das Digitale sich extrem beschleunigt und vielleicht man auch, um jetzt klischeemäßig zu sprechen, man schneller diesen Endstage-Capitalism, also in den Spätkapitalismus oder die letzten Stufen, wie manche Leute heraufbeschwören, dass man das schneller erreicht oder schneller voranschreitet da. Und vielleicht auch das Ende schneller kommt, weiß ich nicht. Das wäre sicherlich spannend, genau.
Ja. Also das finde ich ja spannend, dass du damit einsteigst. Ich versuche es mal in andere Worte zu übersetzen. Du stellst fest, es gibt, früher ist man sozusagen durch die Einkaufsstraße gegangen, dann hat man seine 4 Geschäfte gehabt, vielleicht noch ein Karstadt, wo man eine größere Auswahl hatte und die Welt war sozusagen auf diese Straße begrenzt. Eventuell ist man dann ja auch in eine andere Stadt gefahren und hat sich noch eine andere Straße angeguckt, aber Angebot war begrenzt. Und jetzt haben wir durch das Internet eine Explosion der Angebote. Und um das zu managen, schalten sich jetzt Zwischenhändler ein, wie Amazon, die nicht mehr Zwischenhändler sind, sondern dann eigentlich mega die Monopolstellung gewinnen, weil sie alles zusammenbinden und als Plattform das gesamte...
sie sind Anbieter und Marktplatz gleichermaßen, ne?
Ja, genau. Aber Kuriose darin ist sozusagen, dass sie in ihrer Netzwerkfunktion, die sie ja eigentlich erfüllen, sozusagen als Plattform für die Shops, ja, ich kann ja meine Galeria-Sachen ja auch auf Amazon kaufen, aber dadurch werden sie selbst auf einmal der übergroße Händler schlechthin. Dann geht eben Karstadt an der Straße pleite, weil eben alles über Amazon läuft. Das ist sozusagen die Entwicklung, die du jetzt zentral damit verbindest, das digitale
Kapital. Ja, es geht mir, glaube ich, um was anderes als nur so ein Shopping-Sterben, ne? Wo man halt sagen kann, sondern es geht mir darum, dass manche Marktmechanismen dadurch nicht mehr funktionieren, zumindest nicht in positiven Art und Weise. Ne? Also ich habe es angedeutet oder neulich auch was darüber gelesen, dass man immer ein bisschen ein Problem hat, wenn, ich kannte das vorher zum Beispiel bei Internetleitungen, ne? Das wurde irgendwann verboten, dass die Deutsche Telekom die Leitungen besitzt, also Netzanbieter ist und gleichzeitig die Tarife für die Endkunden macht. Ne, weil diese Kombination von Infrastruktur und Anbieter und ist halt der krasse Marktmacht. Und die anderen Anbieter, die hatten da keine Chance oder nur wenig. Und deswegen wurden die irgendwann, kann man mich korrigieren, aber so ist mein Status, ich habe es jetzt nicht wahnsinnig weiter verfolgt vor wirklich langer Zeit, weiß ich nicht, 20 Jahre oder so, also ich habe es, glaube ich, noch mitbekommen damals, wurde das aufgesplittet, dass jetzt die Telekom sozusagen, oder vielleicht haben die Unterfirmen, ich weiß nicht ganz genau, wie sie es geregelt haben, auf jeden Fall wurde es irgendwie so regulatorisch beeinflusst, dass es zwei verschiedene Firmen sind, einmal die Netzfirma und dann on top eine andere Firma, die dann eben die Kundenverträge macht und dadurch der Wettbewerb in einer gewissen Weise wiederhergestellt wurde. Und so ein ähnliches Problem könnte man zumindest sagen, oder ich halte es für plausibel, hat man mit Amazon auch. Auf der einen Seite sind die wahren Anbieter, du kannst direkt dort, keine Ahnung, deine Trainingsjacke kaufen, aber sie sind eben auch Infrastruktur für andere Shops.
Ja.
Und diese Kombination führt halt natürlich zu ganz komischen Sachen, die man auch immer wieder in den Medien liest, dass dann besonders gut laufende Produkte von einem kleinen Händler werden einfach aufgekauft und dann vertreibt sie Amazon selber. Prime. Genau, mit Prime, dass du deine Versandskosten für ein ganzes Jahr im Voraus zahlst, ne? Und dadurch dann natürlich jedes Mal, ja, das ist jetzt vielleicht ein anderes Problem, aber auch ein Problem. Ich finde auch, das hat natürlich nicht nur was mit Amazon zu tun. Aber solche Sachen verstärken dann doch auch negative Automatismen in dieser Marktwirtschaft. Würde ich schon sagen, dass man das ganz gut sagen kann. Ne? Es hat natürlich auch positive Vorteile, ne? Also dass ich eben viel Auswahl habe, dass ich eben Produkte potenziell billiger werden, weil ich mein, keine Ahnung, Handy nicht oder kleines Bauteil ist, glaube ich, eher so ein Ding. Das kann ich eben direkt in China bestellen, ne? Muss nur ein bisschen Versand zahlen und nicht hier beim Händler, wo es dann 15 Zwischenschritte noch gibt, die ich auch noch zu bezahlen muss.
Ja, das ist spannend. Deine Annäherung ist auf jeden Fall eine, die, die sozusagen den Kapitalismus unter wirtschaftlicher Prämisse versteht. Also, dass du eben beschreibst, wie verändern sich wirtschaftliche Funktionen und wie verhält sich dann der Mensch jetzt zu diesen neuen Situation. Was der Hahn macht, ist, dass er versucht, den Kapitalismus als gesellschaftlich verändernde Macht zu verstehen. Also, dass er versucht herauszuarbeiten, wie der Mensch im digitalen Kapitalismus auf sich selbst schaut, wie er sich selbst versteht, wie er seine Arbeit versteht zum Beispiel. Mhm. Und da entdeckt er auch ein Switch. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so übertragen kann auf das, was du oder was wir jetzt hier mit der Plattformökonomie sozusagen versucht haben zu erklären. Ich bringe mal eine These, dass er sagt, im klassischen Kapitalismus wurden sozusagen die Menschen ausgebeutet. Also richtig klassischer Industriekapitalismus, da gab es dann irgendwie eine Fabrik und die Leute mussten schuften, bis sie müde und kaputt waren, um eben irgendwie ihren Hungerlohn da zu bekommen. Also das, was wir irgendwie aus den Medien in anderen Ländern kennen, die irgendwie für uns Waren produzieren, ja, das ist sozusagen der alte Kapitalismus, der beutet die Menschen aus. Und Hahn meint, durch die Digitalisierung hat sich das verändert, dass es zu einer Selbstausbeutung geworden ist. Also, dass nicht über uns ein Chef mit der Peitsche steht, sondern dass wir selbst Unternehmer geworden sind. Also dieser ganze Freelancer, du kennst es ja, du warst das ja auch, dieser ganze Freelancer-Bereich sich versteht als Selbstunternehmer, der sich selbst ausbeutet. Das ist sozusagen eine These, die er formuliert. Wie ist okay, das in deiner Erfahrung des Freelancertums? Also würdest du das auch unterstreichen, dass du sozusagen der selbstausbeutende Chef dir gegenüber warst?
Gegenüber mir warst. Ich wollte jetzt nicht zu viel Raum dem geben, weil ich glaube, als IT-Mensch ich da extrem privilegiert war. Ne? Also das heißt, es gibt einen krassen Unterschied zwischen jemandem, der Freelancer wird, weil eben da die Stundenlohne hoch sind und viel attraktiver. Ja. Und es gibt natürlich auch die andere Seite, die mir fallen jetzt so Putzhilfen ein.
Klar,
oder
natürlich, die kann man
Überfahrer oder so, ne? Die halt keine Wahl haben und wo dann die Ausbeuterfirmen eben die Sozialabgaben auch noch abwälzen. Insofern, hat das für mich natürlich ganz gut funktioniert.
Also deswegen, klar, das, was er beschreibt, kann man sozusagen auf die untere Arbeitsschicht kann man das nicht anwenden. Handwerker wahrscheinlich auch nicht. Man würde ja nicht sagen, der Handwerker ist jetzt ein Selbstausbeuter oder so.
Ja, also ich wollte nochmal kurz einen Schritt zurückgehen, um alles zu verstehen. Ne? Also natürlich, er fängt sozusagen ja nicht ganz am Anfang vom Kapitalismus an, also einfach nur damit vielleicht auch Freunde des Kapitalismus fair behandelt werden. Es gab natürlich einen Vorläufer vom Kapitalismus, der noch schlimmer war. Die Feudalzeit, ich weiß gar nicht, wie nennt man das vor dem Kapitalismus? Wo man auch so eine Art Kastensystem hatte und auch festgelegt war, ne? Mein Vater ist halt Schreiner und deswegen werde ich auch Schreiner und ich kann gar nicht weg und so. Und da war natürlich die Freiheit, ich darf eben das machen, was ich möchte, ne, was mir vielleicht auch funktioniert, was meinen Talenten entspricht, war natürlich auch ein gewisser Fortschritt. Danach kam natürlich dann diese Industrialisierung, das, was du angedeutet hast, wo wahrscheinlich auch so ganz klassisch die Kapitalismuskritik herkommt, ne, mit den Means of Production und so, ne, also die Maschinen gehören halt irgendwie nicht den Arbeitern, sondern irgendwem anders und die Leistung von diesem anderen besteht halt nur drin, dass er eben der Chef ist und ihm die Dinge gehören, ne, aber gar keine Arbeit mehr macht und so weiter. Diese ganze Fundamentalkritik, die ist ja schon auch sehr alt und hoffentlich auch bekannt. Ja. Und jetzt ist ja quasi der Switch oder das, wo es jetzt interessant wird oder auch für digital und für uns interessant wird, ist jetzt eben das Neue. Und da hast du jetzt, einfach um es zu rekapitulieren und ob ich es richtig verstanden habe, eben gesagt, der neue Switch ist dann eben diese Selbstausbeutung. Also kannst du da nochmal erklären?
Ja.
Also mir war das jetzt nicht super einleuchtend, weil in meiner Zeit, wo ich auch selbstständig war, hatte ich es eigentlich eher als Privileg empfunden. Ne? Also ich muss nicht arbeiten, natürlich immer mit dem Hintergrund, ich musste auch nicht meine Stunden runterroppen, um halt irgendwie meine Miete zu bezahlen, ne? Sondern es war eher andersrum. Ich konnte mir halt auch viel gönnen. Ne? Ich habe ja auch studiert noch nebenbei. Also daher kommt mein Theologiestudium auch, ne? Aus der Zeit, wo ich dann eben noch Zeit übrig hatte. Das heißt, ich hatte eher so eine, ne, das verbinde ich jetzt für mich persönlich damit und natürlich wissend, dass es anderen Leuten nicht so geht. Aber was kannst du nochmal sagen? Also meint er auch mich damit, mit der Selbstausbeutung? Also das ist nur, habe ich mich jetzt
was
auch verarscht?
Er beobachtet, also du hast natürlich recht, man kann das nicht auf den Uber-Fahrer jetzt anwenden, der irgendwie die Pizza schleppt, sondern was er beobachtet, ist so eine Art Vergeistigung des Kapitalismus. Also was ist die Ressource oder das, nennen wir es Ressource, was ist die Ressource, mit der man Kapital erzeugt? Also er scheint zu beobachten, in früheren Zeiten ist es der Leib und der Arbeitskörper. Also entweder oder das Gehirn, ja. Also du saßt am Tisch, hast deine Papiere abgearbeitet oder du bist Handwerker gewesen und hast mit deinen Händen gearbeitet oder Bäcker und hast dann auch mit Händen gearbeitet oder irgendwie im Verkauf missgestanden. Also dein Körper war sozusagen diejenige Ressource, die im Wesentlichen für den Umsatz gesorgt hat. Und das hat sich sicherlich nicht komplett geändert. Also natürlich sitzen wir immer noch und schreiben und denken und arbeiten an den Fliesen und so weiter. Aber was dazu kommt, beziehungsweise vielleicht auch langsam auch Überhand gewinnt in einer Wissensgesellschaft, nämlich, dass die Ressourcen nicht mehr unser Leib ist, also den wir trainieren müssen, sondern unser Geist quasi. Also unsere Daten, die wir produzieren, werden auf einmal irgendwie relevant und sorgen für Kauf und Verkaufskraft. Ja, also rein unsere Daten, das, was wir machen, ist irgendwie auf einmal relevant. Dann so etwas wie unser Bewusstsein und unsere Seele, das heißt, dass es uns gut gehen muss. Die Unternehmen achten darauf, dass es ihren Mitarbeitern gut geht. Erst dann werden sie wirklich produktiv und so, dass Produktion gesteigert wird. Nicht, dass ich ins Fitnessstudio gehe und pumpen gehe, sondern dadurch, dass ich irgendwie auf einmal einen Yogakurs mache und mich entspanne oder mal irgendwie im Büro ein bisschen Nintendo spielen kann. Also, dass solche Formen der Gamifizierung beispielsweise reinkommen, die nicht auf den Körper zielen, sondern auf den Geist, auf die Psyche. Und dass diese Psyche sozusagen erschlossen wird als eine Ressource, oder der Geist erschlossen wird als eine Ressource oder das Selbst erschlossen wird als eine Ressource der Ausbeutung, meinte er. Deswegen von der Ausbeutung meines Körpers hin zur Selbstausbeutung, von der Ausbeutung meines Leibes hin zur Ausbeutung meines Bewusstseins, meiner Seele, Datengenerierung und so etwas. Diesen Switch beobachtet er.
Okay, also es geht jetzt nicht um Selbstausbeutung oder sagen wir so, ich fände es jetzt leichter zu verstehen als nicht mehr körperliche Ausbeutung, sondern eben geistige und seelische Ausbeutung. Ne? Also ich muss
ja, aber das auf dem sorgt Feld dafür, dass du zu einem anderen Verhältnis zu dir selbst gerätst.
Nur zum Verstehen. Ne? Also es geht nicht mehr darum, dass ich auf dem Feld schufte, ne? Und da halt mich verausgabe, sondern ich setze jetzt am Bildschirm und verausgabe mich geistig, weil ich eben Excel-Listen zusammenstelle oder
Meetings das wäre ja auch noch körperliche Arbeit. Was er sagen würde, ist, dass du die mentale Einstellung hast. Du musst bei den Excel, du musst sozusagen eine optimale Software finden, damit diese Excel-Arbeit schneller geht. Du trainierst dich selber auf Effizienz. Also das,
aber nicht mehr körperliche Effizienz.
Genau, nicht mehr körperlich sozusagen, dass du pumpen gehst oder stark bist, gut isst, sondern du trainierst deinen Geist auf Effizienz, deine Seele auf Effizienz, dass du möglichst viel Zeit einsparst bei der Arbeit, um mehr Freizeit zu haben, oder dass du die Freizeit, die du bekommst, investierst in Selbstlearning und in Selbstbildungskurse, damit du neue Kompetenzen erwirbst, lebenslanges Lernen und so. Also sozusagen die Mentalität, dass du dein Geist als eine Ressource verstehst, die du bilden musst, um natürlich Kapital zu erzeugen.
Aber was ist der Unterschied zwischen, es gab ja schon immer Leute, die auch drüber nachgedacht haben, wie man Sachen effizienter machen kann, ne? Also zum Beispiel ein Pferdeflug statt bessere Maschinen. Wo ist da der Unterschied jetzt zur digitalen Arbeit? Also ich will natürlich auch effizienter werden, oder vielleicht meinen Workflow verbessern oder vielleicht auch mich selbst, keine Ahnung, dass ich meinen Schlafrhythmus optimiere, sodass ich effizienter arbeiten kann oder so. Aber wo ist der entscheidende Unterschied zu zum Beispiel Ingenieursleistungen früher? Also jetzt mal, das gab ja schon immer halt, ne, nicht nur körperliche Arbeit sozusagen. Und auch was Effizientmachendes, was auch durchaus immer positiv gesehen wurde. Ne?
Ja, natürlich. Also Effizienz und Kapitalismus wären ja erstmal völlig, harmonieren ja wunderbar. Also das ändert sich nicht, der Gedanke der Effizienz. Es ändert sich nur das Objekt der Effizienz, nämlich dass es dein Geist ist und dann sozusagen die Funktion deiner Selbstwahrnehmung, dass du dich selbst als eine Ressource verstehst, die dann mehr Kapital erwirtschaftet, wenn sie geistig sich trainiert.
Okay, also ich versuche nicht mehr, meinen Flug zu verbessern, sondern ich versuche, mein Schlafrhythmus zu optimieren. Ist das sozusagen?
Ja, genau. Deine Seele, dein Wohlbefinden zu verbessern.
Also ich arbeite an mir selbst, vielleicht primärer oder mehr als früher und nicht nur an externen Objekten.
Genau. Also, und bei Hahn ist es dann sogar so, dass du nur noch an dir selbst arbeitest und überhaupt nicht mehr an externen Objekten, weil dein Selbst die Ressource ist, die ausgebeutet wird. Beispielsweise Datengenerierung. Ja, oder was auch bei jetzt könnte man das noch übertragen. Also, dass du sozusagen deinen Marktwert für ein IT-Unternehmen dadurch steigerst, dass du Sachen lernst. Neuere Programmiersprachen, neuere IT-Anwendungen, neuere Problemfälle, die du dir selbst erschließt. Also Selbstbildung ist eine massive Ressource, um dich beim Verkauf sozusagen nach oben zu heben und so etwas zu generieren.
Okay, also ich glaube, ich habe das halbwegs verstanden. Wir können auch mal weitermachen, vielleicht wird es noch klarer, weil ich noch nicht ganz weiß. Also ich habe das Gefühl, das verschränkt sich noch sehr. Ne? Also natürlich kann ich auch, Ingenieurswesen studieren und dadurch die Maschine besser bauen. Ne? Oder das ist ja auch, also genau, alleine durch das Studieren verbessere ich mich auch selber, um nachher ein besserer Ingenieur zu sein. Ne? Also ich finde das noch nicht ganz klar differenziert, also aber das ist auch okay. Also wir können das auch erstmal jetzt so stehen lassen und mal gucken, wo es hinführt sozusagen.
Genau, wir können vielleicht einfach noch einen anderen Aspekt anführen, den wir natürlich in unserem Podcast super oft besprochen haben, nämlich so etwas wie Überwachung. Also das klassische Schema ist, entweder der Staat überwacht seine Bürger, wie wir das natürlich auch in Diktaturen und anderen Formen, also zum Beispiel China oder so auch kennen, oder irgendein Unternehmen versucht seine Bürger zu überwachen, um auch hier natürlich Kapital und Effizienz zu erschließen. Das wäre für Hahn alter Kapitalismusform. Ja, also wenn irgendwie Lidl oder so Kameras im in der Filiale installiert, um seine Leute zu überwachen.
Weil es jemand Externes ist, der das macht, ne? Also die jemand, mein Chef, meine Firma, mein Staat und nicht ich selbst.
Genau. Ja, also er, Hahn, überträgt das so auf das Bild des Panoptikums. Das ist so eine Erfindung gewesen. Ich glaube eigentlich ursprünglich in Gefängnissen, dass man ein Gefängnis rund gebaut hat, in der Mitte einen Turm, der nicht einsehbar ist, und dieser Turm kann auf alles schauen. Und das erzeugt, dass die dass die Gefangenen sich ständig überwacht fühlen und dadurch sich sozusagen Räume suchen, wo sie nicht beobachtet werden, um ihre Privatsphäre so auszuleben. Also das ist Panoptikum und das ist für ihn das alte Modell. Also ne, Lidl und seine Kameras, die Mitarbeiter dann irgendwie filmt, damit sie nicht klauen. Ja, jetzt irgendwie mal was Handfestes so. Und er meint, das ändert sich. Es ändert sich nämlich auch hier wieder zu Selbstüberwachung und Selbstdisziplinierung. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was wir unglaublich oft in unserem Podcast thematisiert haben. Also die Fitbit, mit der ich meinen Rhythmus, mein Herz, meine Bewegung, meine Kalorien überwache, weil ich der Ansicht bin, durch diese Selbstdisziplinierung, Selbstüberwachung kann ich meine Effizienz steigern, kann ich mein Kapital steigern, also ich wieder mein Leib und meine Seele als Ressource der Kapitalsteigerung, und ich nehme diese Form der Selbstüberwachung an, also ganz freiwillig, weil ich das gut heiße, das so zu tun. Ja, die Fitbit ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, was wir auch ja in unserer.
Aber weil man auch denkt, man tut sich selber was Gutes damit, ne? Also ich
kümmere mich zum Beispiel. Faktisch im kapitalistischen Denken tut man sich ja was Gutes. Man steigert ja durch seine Gesundheit ja wohl sehr wohl sein Kapital, ja, und seine Lebensdauer und so weiter. Mhm. Und hier wird sozusagen Hahn vielleicht verurteilt und dann sagt, aber in welchem Verhältnis stehen wir dann zu uns selbst? Ja, wir beuten uns aus, wir betrachten uns als Ressource, die optimiert werden muss. Also wenn man sozusagen auf das Leben guckt, das genießt, das ausschweift, das hedonistische Leben, welches diese Effizienz nicht kennt, das wird in unserer Gesellschaft so seiner Ansicht verurteilt. Und tatsächlich kann man das ja durchaus beobachten, dass unter Jugendlichen der Alkoholkonsum vielleicht zurückgeht, der Drogenkonsum zurückgeht, dass Fitnessclubs extrem populär sind, dass sozusagen ja, diese Selbstoptimierung durchaus ja in unserer Gesellschaft ankommt auch.
Das heißt, du bist so Team Drogen nehmen oder eher?
Spaß. Die Frage ist nicht, was ich dir für ein Team bin, sondern was würde Jesus tun?
genau, das heißt, das ist quasi so diese These. Ne? Also ich kann das nachvollziehen. Ich würde aber sagen, wir sind ja schon auch noch ein Stück weiter. Das ist einfach nur, ich kann ja auch gerne wieder zurückkommen. Aber es klingt mir schon so ein bisschen so die, weiß ich nicht, 30-Plus-Generation, für die das halt irgendwie gilt. Weil es gibt ja jetzt gerade auch so viele, die sich über Gen Z beschweren, dass sie nur noch rumhängen und keine arbeiten will und so. Ne? Und tatsächlich gibt es ja auch manchmal so Berichte, habe ich gelesen, über China, wo eben auch viele dann so dieses, die hatten da so Begriffe für, die mir jetzt nicht einfalten, also quasi sowas wie rumhängen. Ne? Also dass das so eine Art Trend halt wird. Und ich finde das super interessant, weil viele sich einfach beschweren. Und sagen halt so, ja, was ist los mit denen? Ne? Die müssen wir jetzt mal wieder hier Work Ethic und wo soll es eigentlich herkommen? Und wir brauchen auch jemanden, der hier irgendwie was macht. Und ich versuche das immer auch zu verstehen und da auch ein Verständnis für zu haben, weil ich mir denke, eigentlich ist ja auch klar, ne? Du hast jetzt irgendwie die dritte, vierte, fünfte Jahrhundertkrise, die du halt quasi erlebt hast. Ne? Also es fällt auch viel Sicherheit weg. Also dieses typische, ich werde mir halt nie ein Haus leisten können und ne, für meine Familie so irgendwie. Also dieses, keine Ahnung, diese kleinen Spießerträume sind ja in lächerlich weite Ferne gerückt für große, große Teile der Gesellschaft. Ja, und dazu halt kommen halt auch noch durch die Digitalisierung und der sozialen Medien natürlich, siehst du ja auch die Unterschiede vom Kapitalismus, um beim Thema zu bleiben, ja auch immer viel krasser als früher. Ne, also und die sind ja auch nicht nur sichtbar, sondern sie laufen ja auch aus dem Ruder. Ne? Also dieses typische, ich glaube, ich habe mal die Zahl gelesen, der Standardchef im, weiß nicht, 50ern oder so, hat das 20-fache oder so verdient von den Angestellten oder der Unterschied zwischen der niedrigsten Angestelltenposition und dem Chef waren halt 20, ne? Also keine Ahnung, der eine verdient 1.000, der andere 20.000 im Monat. Aber jetzt ist das ja viel mehr, ne? Also wenn man sieht dann Jeff Bezos, der mit seiner Penisrakete ins All fliegt, währenddessen die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen halt nicht aufs Klo gehen dürfen, ne, in den Amazon-Warehouses. Die Differenz ist ja absurd. Ne? Also auch diese großen Zahlen, es gibt ja immer wieder Beispiele, die das so irgendwie deutlich machen, ne? Wenn ich irgendwie 10.000 vor Christus geboren werde und würde jeden Tag 1.000 Euro verdienen und ich würde nichts ausgeben, dann hätte ich heute immer noch weniger als er oder so, ne? Ja, das ist, sind nicht immer alles
ja, aber trotzdem,
wirkliche Dollars und so, ne? Aber man sieht schon diese. Ja, ja, kannst du machen. Aber genau, ich kann schon verstehen, dass man da nicht mehr mitmachen will und dass das dann vielleicht auch schon einen Schritt weiter kommt als nur diese Selbstausbeutung, sondern vielleicht auch so eine Ausstiegsphase oder so. Also ich wollte es nur gesagt haben, dass ich irgendwie das schon sehe, dass da auch nochmal so ein Trend kommt. Wobei es natürlich auch wieder Leute gibt, ja, das ist alles gar nicht so schlimm mit der Generation Z und die sind super hoch motiviert und so. Aber ja.
Ich meine, du hast natürlich vollkommen recht. Also dieser Aufriss zwischen der unteren Schicht der arbeitenden Menschen und den Führungskräften von Amazon, Facebook und so weiter. Das trotzdem muss ich sagen, welches Bild vermittelt Bezos? Das ist ja kein Arbeiterbild, wie die sich inszenieren, sondern eben ein Bild der Selbstdisziplinierung, Selbstausbeutung. Also du kannst was werden und du kannst der reichste Mensch der Welt werden, wenn du dich selbst disziplinierst, wenn du dich selbst bildest und sozusagen dein Startup gründest. Das sind so die Mentalitäten, die total unsere Gesellschaft auch prägen und dominieren. Aber die Realität ist natürlich eine völlig andere. Wir haben super viele prekäre Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen.
Ja, aber das ist doch der typische American Dream, wo man irgendwie denkt, ja, nee, der funktioniert halt eben nicht mehr, oder?
Aber funktioniert er wirklich nicht mehr? Also ich meine, was passiert ist aus dem American Dream, ist ja doch sozusagen eine Übertragung ins Digitale hinein. Also ich glaube, der lebt durchaus fort. Die ganze Startup-Kultur lebt doch auch von dieser Vorstellung, oder? Du kannst ja, mit einer kleinen App kannst du der Big Boss werden. Es muss halt nur die richtige App sein.
Ja, du brauchst schon auch Leute dahinter, ne? Also ja,
natürlich.
Klar, es aber gibt einen in 4 Milliarden, ne, wo man irgendwie mal Glück hat und die I Am Rich App gebaut hat und Leute geben dir 1.000 Euro für nichts oder so. Aber,
ja, aber das ist deine Einschätzung. Ich glaube, das ist die Realitätseinschätzung. Du hast Glück. Das Selbstbild der Leute ist, dass es können.
Ja, das Selbstbild sicherlich. Aber ich glaube, das bestätigt so ein bisschen das, was ich eingangs gesagt habe, dass dass es diese Schere halt schon begünstigt. Ne? Also, dass man früher sagen konnte, ich werde halt eben mein, keine Ahnung, Unternehmensleiter oder Unternehmensleiterin und habe dann irgendwie meine 20 Leute unter mir und lebe ein gutes Leben und da kann ich irgendwie hinkommen und als Chef noch eine Stufe drüber, da bin ich dann richtig krass dabei. Ja, und das funktioniert für relativ viele Leute und der Rest sind halt Arbeiterinnen und da läuft es halt auch einigermaßen. Und jetzt ist es halt so, es gibt halt wenige, bei denen sich das noch verquadrilliardisiert hat, ne? Also ein Bezos, Musk und wie sie alle heißen. Und aber unten drunter auch Millionen oder wahrscheinlich eher Milliarden, bei denen das Ganze super prekär ist. Das heißt, so dieses, auch wieder dieses ganz klassische Bild von der Ausbeutung. Natürlich wirst du halt nicht reich wegen deiner eigenen Arbeit. Ne? Also das ist ja eigentlich schon auch die klassische Kritik damals an den Fabrikbesitzern war. Ne? Die leben halt sozusagen nur davon, dass sie Besitz haben. Ja. Und man merkt ja schon, dass das sich jetzt, also das sind natürlich keine dummen Leute, das muss man ja immer sagen. Ne? Aber der Grund, warum sie halt so krass durch die Decke gehen von ihrem Wohlstand, der ist natürlich immer noch und vielleicht, weil man eben heute nicht nur 2.000 Arbeiter in deiner Großfabrik ausbeuten kann, sondern eben vielleicht 2 Milliarden in Amazon Lagern um die ganze Welt oder in irgendwelchen Näherinnen in Bangladesch und so weiter. Also man kann sozusagen das Ausbeuten skalieren. Ne? So könnte man das auch sehen.
Ja.
Ich sage nicht, dass alles schlecht ist und natürlich gibt es dazwischen, insbesondere auch in Deutschland, auch noch eine Mittelschicht und so. Aber diese Extreme, das hat sich ja schon auch krass. Also natürlich die Befürworter sagen, selbst die unteren bei den unteren Leuten kommt mehr an als früher. Ne? Mag auch so sein, aber die wahrgenommene Ungleichheit, die bleibt natürlich trotzdem.
Ja.
Und auch die Nicht-Demokratisierung davon. Ne? Also, dass ein Elon Musk Twitter kauft, die so viel kostet wie die Hälfte unserer kompletten Bundeswehrmodernisierung. Na, das heißt ja quasi, der hätte mit dem Geld auch die halbe Bundeswehr erneuern können, so irgendwie, ne? Also, dass man irgendwie so das Gefühl hat, auch die Staaten, die ja zum Glück in einigen Teilen der Welt halbwegs demokratisiert sind, die haben, also es kommt sozusagen eine Monarchie der parastaatlichen Milliardäre. Und das ist ja de facto so. Das kommt natürlich auch hier oft, ne, wieder rauf und so. Dass dann Leute, ja, dir auch vorschreiben, was du zu denken und zu schreiben und wen du zu lieben hast, ne? Mhm. Also diese Gefahr ist ja schon auch da und ich denke da immer halt an Fight Club zurück, ein Film aus dem 99, glaube ich, und da ist irgendwo in der Mitte oder relativ am Anfang gibt es dann so einen kurzen Einschub, dass es ein Microsoft Universe und eine Starbucks Galaxy gibt, ne? Also ich glaube, es geht da auch so ein bisschen drum, der spinnt halt quasi so weiter, wie das so weitergeht mit diesen großen Firmen, und damals war es natürlich völlig irrwitzig, ne? Aber heute denkst du, ja krass, ja stimmt, wir haben halt hier irgendwie 7 Milliardäre, alles weiße alte Männer, ja, oder fast alles, ja, wenn man den Google-Chef mal irgendwie außen vor lässt vielleicht, aber die halt tatsächlich quasi eigene, also das sind jetzt keine offiziellen Staaten, aber sie sind sicherlich mächtiger als viele Staatschefs von vielen Ländern auf der Welt. Dass die natürlich auch keine demokratische Legitimierung mehr haben oder haben können oder nicht so einfach und so. Aber das ist schon krass. Also das macht da schon auch irgendwie viel. Wir sind ein bisschen abgedriftet, glaube ich. Aber,
aber es ist ein guter Punkt. Es ist ein wichtiger Punkt, weil er nochmal die strukturellen Unterschiede einmal des Kapitalismus klar macht, aber auch diese Problematik, in der die Kunden sozusagen eigentlich zu diesen parastaatlichen Systemen stehen. Vielleicht, um das Ganze nochmal wieder zurück zum Thema zu bringen, bringe ich noch eine kleine These. Ich weiß nicht, wie plausibel das ist. Ich habe auch darüber nachgedacht, ist das eigentlich richtig, was er da beobachtet? Er sagt nämlich, dass es eine Krise der Freiheit gibt, die darin besteht, das Beispiel ist Gamifizierung unserer Arbeitswelt zum Beispiel. Auch natürlich nur ein Nischenbereich, wo das stattfindet, aber dass sozusagen die Idee ist, Mitarbeitende leisten dann mehr, wenn sie sich freier auf der Arbeit fühlen und wenn sie diese Freiheit, die sie faktisch auch zeitlich haben, mit eigenen Wünschen besetzen können. Das steigert Effizienz. Also die Idee ist, Mitarbeitern mehr Freiheit einzuräumen, weil diese Freiheit umkippt in einen Zwang, sich zu optimieren. Also Erholung wird sozusagen funktionalisiert, um Effizienz zu steigern.
Ja, also ich sage 4-Tage-Woche spare mir aber eigentlich meine Weiterbildung damit so irgendwie.
weil ja, die Leute zum Beispiel. Oder die Idee ist auch 4-Tage-Woche und am 5. Tag gehen die Leute in einen Selbstbildungskurs oder in einen Yogakurs, um sich sozusagen zu motivieren, in den übrigen 4 Tagen mehr zu leisten, als sie in den 5 insgesamt geleistet haben. So ein bisschen die Idee. Dass sozusagen unsere Freiheit auch als Ressource erschlossen wird und zwar nicht die gebrochen werden muss. Ja, ich bin sozusagen nicht der Lehnherr, der jetzt mit der Peitsche die Arbeiter da immer zu einem effizienteren körperlichen Arbeit zwingt, sondern man merkt, je mehr Freiheit man gewährt, mit der Vorstellung der Selbstdisziplinierung resultiert das in Effizienz, komischerweise.
Ja, und das natürlich durch den Kapitalismus als System, ne? Weil es das ja sozusagen belohnt, weil es sozusagen materielle Güter auch als Statussymbol benutzt und so, ne? Und deswegen man sozusagen auch in der Gesellschaft angetrieben ist, das eben zu tun, weil man dadurch, keine Ahnung, bessere Tinder-Erfolgsquote bekommt oder was auch immer, ne? Okay, also ja, also dass das halt quasi eine systemische Sache ist, die uns sozusagen immer zur Optimierung antreibt, ne? Und die mittlerweile so inkorporiert ist, dass es nicht nur das Arbeitsleben betrifft, sondern eben auch alles Private.
Ja. Genau. Mhm. Und zwar eben sozusagen auf dem Fundament unserer Freiheit. Also wir werden ja faktisch immer freier, also oder wir erleben es vielleicht so, indem wir mehr Auswahl haben. Wir haben irgendwie mehr Zeit für unsere Kinder. Ja, überleg mal, du hast ja auch Kinder, wie viel Zeit wir sozusagen als Väter jetzt in unserer Gesellschaft mit unseren Kindern haben.
Das hat verglichen mit Abschnitten in der Fabrik stehen sozusagen.
Ja, oder 70er, 80er Jahren. Aber was machen wir jetzt sozusagen mit dieser Zeit auf einmal? Ja, wir bringen unsere Kinder in irgendwelche Kurse, damit sie da was lernen. Fußballspiel lernen, Musik lernen. Ja, also das ist ja irgendwie, wir genießen die Zeit mit unseren Kindern ja viel weniger fast schon, obwohl sie so viel mehr geworden ist, sondern wir effizienisieren sie, oder ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. So empfinde ich das ein Stück weit bei eigener Erziehung.
Ja, ich finde aber, das ist jetzt gar nicht so spektakulär oder so neu. Ich habe dazu immer einen Gedanken und dann können wir vielleicht auch nochmal gucken und zum christlichen Teil übergehen. Das fände ich noch interessant. Was war mein einer Gedanke? Jetzt habe ich vergessen. Lass uns einfach zum christlichen Teil übergehen und ich komme da nochmal drauf zurück dann. Ja.
Genau, also christlich müssten wir uns fragen, Welche mentale Einstellung haben wir in Bezug auf uns selbst und auf unsere Arbeit? Ja. Ist es sozusagen richtig, dass wir uns selbst als Ressource, uns als Optimierungsmaschine verstehen, um mehr zu produzieren? Und ich würde sagen, nein, das kann es ja gar nicht christlich sein, weil dieses Leben, was wir haben, zwar unglaublich wertvoll ist, aber dieses Leben ist ja durch Sünde, sozusagen durch die Trennung von Gott gekennzeichnet. Und das Christentum hofft ja auf eine Überwindung dieser Trennung, also auf das ewige Leben.
Ja, ja, und man muss es in etwas Ewigen kann natürlich nicht die Optimierung das sein, dann meinst du, oder? Aber genau. Mir ist es übrigens wieder eingefallen, und das ist ein krasser Übergang, fällt mir gerade auf, zu unserem anderen Thema. Und zwar, ich finde immer, wo ich keine Antwort drauf habe, und was ich sehr spannend finde, und wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ich echt froh bin, kein Politiker zu sein, wenn man jetzt als Gesellschaft einen anderen Weg gehen würde, wir würden sagen, wir machen diesen Optimierungswahn, nenne ich es jetzt mal, nicht mit, sondern wir chillen einfach auch ein bisschen, ne, und kümmern uns um uns selbst und so. Dann würde das ja in unserer
globalisierten... Aber Moment, kümmern um uns selbst, jetzt muss man genau beachten, zu welchem Zweck?
Ja, nicht zur Selbstoptimierung, irgendwas anders machen. Ne? Also wir durchbrechen das ganze Hamsterrad,
ja,
ne?
Ja.
Wie auch immer das genau aussieht. Unsere Welt ist ja nun mal globalisiert und da hängen politische Systeme hinten dran. Und Wirtschaft ist eine krasse Macht. Ne, also absolut. Das ist ja, unser Wohlstand und auch unsere weltweite Macht, auch wenn die von vielen Leuten runtergespielt wird. Wir sind ja irgendwie, glaube ich, die viertstärkste Wirtschaftsnation der Welt, ne, was schon krass ist. In diesem System würde ja, wenn wir diesen Kreislauf durchbrechen, dann würden wir höchstwahrscheinlich, außer wir machen das wieder aus Optimierungszwecken, wirtschaftlich zurückfallen. Innovationsmäßig zurückfallen. Wir würden nicht mehr so ausbeuten, deswegen weniger produzieren, ne? Das heißt aber auch, dass der Einfluss Deutschlands und somit natürlich Einfluss einer demokratischen Nation der Welt runtergehen würde. Währenddessen andere Nationen, zum Beispiel eine freie wirtschaftliche wie die USA oder auch eine autoritäre wie China, in dem Verhältnis natürlich stärker wird.
Absolut,
und was natürlich auf lange Sicht dann dazu führen könnte, dass sozusagen die autoritären Staaten Überhand gewinnen, ne? Vielleicht auch irgendwann militärisch oder was auch oder wirtschaftlich oder wie auch immer, hier Einfluss gewinnen und dann wir vielleicht auch Dinge, die uns wertvoll erscheinen, wie unsere Freiheit, verlieren.
Ja, insofern. Genau. Das liegt an der Konkurrenz, die unsere Welt sozusagen durchzieht, ne?
Genau, also das heißt, es ist aber nicht ein systemisches Problem hier in Deutschland oder hier im Westen oder hier im, gut, alle wirtschaftlich starken Länder sind kapitalistisch, ne? Also auch China natürlich, sind ein autoritär geführter Kapitalismus, also so, die haben ja auch keine Planwirtschaft. Genau, das fände ich halt auf jeden Fall spannend, ne? Dass man sagen kann, dafür, dass es mir hier gut geht, heißt vielleicht in 50 Jahren, dass es weniger Freiheit gibt, vielleicht für meine Kinder oder meine Enkel oder ne, was auch immer. Das finde ich auf jeden Fall einen krassen Gedanken und der ist meiner Meinung nach eine gute Überleitung zu dem christlichen System. Ich wollte tatsächlich mal was drüber schreiben. Vielleicht können wir, ich glaube, ich habe es irgendwann schon mal kurz erwähnt. Also was ist denn der politische Weg des Christentums? Und meine Schlussfolgerung, aber du kannst jetzt erstmal was einwerfen, bei mir reingrätschen. Das ist der Grund, warum das Christentum nicht politisch sein kann. Ne? Also nicht im Sinne von, wir können mal ein bisschen Aktivismus machen, aber halt wirklich politisch. Kann ich gleich ausführen und mit dem,
was du meinst, du gesagt hast. Also, weil es so eschatologisch ausgerichtet ist, verlangt es ein so absurdes System, dass es in der globalisierten Welt nicht funktionabel wäre. Meinst du, ist das dein
Punkt? Ja, genau. Also, das stimmt. Es fehlt
ein
Baustein. Ja,
aber dann ist es ja, falsch zu sagen, das Christentum kann nicht politisch sein, sondern du musst sagen, das Christentum wäre absurd, wenn es in unserer Welt politisch ist.
Ja.
Aber trotzdem müsste man sagen, oder könnte man ja sagen, das Absurde ist genau das Richtige. Wir brauchen diese Absurdität. Eigentlich ist das Absurde die richtige Welt und die richtige Wahrnehmung.
Aber ja, da bin ich natürlich dabei. Ne? Okay. Aber nee, was ich damit meine, um es nochmal zu sagen, ist, wenn man wirklich radikal christliche Sachen durchziehen würde, ne? Also einfach mal so die Basic-Jesus-Lehrsätze, ne? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, geh eine Meile, halt die andere Wange hin. Ne, also diese ganzen krassen Statements. Ja, wenn du die wirklich durchziehst und sagst das heißt, natürlich müssen wir jeden einzelnen Geflüchteten auf dieser Welt hier aufnehmen Und natürlich heißt das, dass unser eigener Wohlstand dadurch geringer wird. Ja. Und natürlich heißt das, dass ein autoritärer Staat vielleicht irgendwann auch vor der Tür steht und das ausnutzt. Und ne, wir halten dann aber die andere Wange hin. Natürlich gibt es dann jede Menge Lehrer und Gelehrte und so weiter, die dann halt sagen, ja, aber so ist natürlich nicht gemeint. Aber vielleicht ist das genau das Paradoxe. Und das Krasse ist, wenn du das durchziehen würdest, ne, also weil Jesus ja eben auch von einem Reich Gottes redet, in dem eben die Werte ne, kopfübergestellt sind. Das macht ja alles auch irgendwie Sinn.
Ich glaube auch.
Aber es würde hier halt nicht überleben. Ja. Ne? Und
Genau,
aber das wäre natürlich auch überhaupt nicht der Sinn, weil wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Ne? So irgendwie hat Jesus auch gesagt. Das heißt, man würde sozusagen auf weltlicher Ebene untergehen und auf geistiger Ebene wahrscheinlich sehr viel gewinnen. Aber das Ganze hat natürlich auch wieder auf andere Leute Auswirkungen. Das meine ich mit dem, deswegen habe ich vorhin auch Paradox. Und dann ist jetzt schon wieder die Frage, wenn ich jetzt ein Staat bin, angenommen, ich wähle eine radikale Jesus-Partei, die genau das will, ne, und meinetwegen sind 60% der Bevölkerung dafür, dann ist dieser Weg ja so radikal, dass er auf Kosten von den anderen 40% ne, gemacht wird. Und dann ist wieder die Frage, ob das dann christlich ist. Insofern finde ich, ist es völlig absurd, ne, dass dieses politische halt Jesus-mäßig zu interpretieren sozusagen. Ne? Sondern ich glaube, es muss auf einer anderen Ebene funktionieren.
Mhm. Ja, deswegen, also ich glaube, du hast vollkommen recht. Sobald du diesen Gedanken der Bergpredigt in die Realität transformierst, wirst du das Problem bekommen, dass es nicht machbar ist, wo mehr als zwei sind. Ja, weil die sich streiten. Aber, und das ist das Spannende vielleicht an der Beobachtung der alten Kirche oder der jungen Christenheit, die war ja so die Legende und wahrscheinlich ist da auch was dran, da gab es viele Märtyrer. Weil einzelne Menschen tatsächlich sich so radikalisiert auf diese Position der Bergpredigt begeben haben und gesagt haben, ja klar, das müssen wir so leben. Das hat immer an Einzelnen funktioniert und die Einzelnen
genau, es ist kein System,
vom System immer ermordet. Ja.
Genau.
Also, aber systematisch, die Wende zum Konstantinischen Reich bedeutet letztendlich die Politisierung des Christentums und Umwandlung in das Konstantinische Reich.
Ja, genau, und man kann natürlich... ist
dann verloren gegangen.
Man sieht natürlich oder man fokussiert sich vielleicht ja dann auch, ne, also zum Beispiel die Interpretation von Matthäus 28, ne, dass man in alle Welt gehen soll, das wird ja richtig als Missionsbefehl deklariert, ne, sozusagen, das ist natürlich dann wieder ein Expansion-Gedanke, ne, ein Wachstumsgedanke, ein irgendwas, was man im halbwegs mit einem kapitalistischen Mindset auch unter einen Hut kriegt. Ne? Also ich bin ne, besser als du, weil meine Gemeinde wächst schneller oder meine Konfession hat mehr Geld. Ne? Sozusagen.
Ja,
ne? Aber das ist natürlich völlig absurd.
Und, Selbstbild. Ja.
Genau, aber hat ja nichts damit zu tun, wie Jesus gelebt hat oder was er wahrscheinlich damit gemeint hatte. Ne?
Aber ich meine, du hast trotzdem dieses Paradox hast du gut herausgearbeitet. Also ich würde das auch unterstreichen. Das christliche Leben als Reich Gottes verstanden, ist das Absurde in dieser Welt, ist das, was die Bergpredigt formuliert. Es ist aber, es ist nicht lebensmöglich, weil genau das passiert, was in der Bergpredigt dir auch steht, dass du dann verfolgt wirst auf, für das, was du sozusagen lebst. Das wird sozusagen ein inhärenter logischer Schluss der Welt gegen dich. Und natürlich ist die Frage, sozusagen pädagogische Frage vielleicht, also wenn wir das in der Masse tun, wird sich die Welt verändern? Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Wir werden es halt nie tun, weil das natürlich auch immer Angst bedeutet. Also wer will denn schon freiwillig sterben und Märtyrer werden und sowas? Ne? Also,
ja, ich finde, es zeigt halt so ein bisschen, dass vieles im Christentum, im Christlichen kaputt geht, sobald es als System gedacht wird. Na, sobald ich das System finden will. Und natürlich muss man auch bedenken, dass natürlich das System, was sich irgendwie entwickelt hat, ne, durch unsere Aufklärung im westlichen Teil, christlich geprägten Teil der Welt, die den Kapitalismus, bin jetzt kein Historiker, aber ich vermute, die Wiege wird schon hier irgendwo im Westen gelegen haben. Das hat uns natürlich zum Beispiel auch viel Gutes gebracht, ne? Viel Wohlstand, viel Medizin und so weiter. Und ich glaube auch, dass das durchaus natürlich das Wirken von Gott damit drinsteckt. Ne? Also das ist natürlich alles klar. Aber man darf das auch sehen. Aber tatsächlich, was soll ich denn machen? Also ich kann natürlich als Christ Politikerin sein, ne? Aber ich kann ja nicht das als Policy machen. Ne? Also irgendwie so dieses Radikale. Ne? Ich kann vielleicht sagen, das verträgt sich jetzt besser damit oder ich, ne, das kann ich ganz gut mitgehen und deswegen machen wir hier unseren Staat halt irgendwie halbwegs rechtsstaatlich. Ne? Natürlich gibt es da viele, viele Sachen auch als konkrete Handlungsanweisungen, ne, und was man da auch mitnehmen kann. Aber dieses wirklich christliche Kern, dieses Radikale, ne, dieses, was wirklich aus einer anderen Welt denkt, ne? Also aus,
ja, ja.
Das ist ja auch das Interessante, glaube ich, ne? Und warum das Christentum weiterhin fortbesteht, weil es eben, ne, dich ständig so ein bisschen auf den Boden holt, ne? Und sagst so, ja, ist ja schön, dass du jetzt hier dein Leben hast, lieber Roman, ne? Als Dozent und verdienst bestimmt auch ganz okay, aber hast du eigentlich mal dran gedacht, all dein Geld in den Arm zu geben? Ne? Also, das ist ja so absurd, dass es ja irgendwie keiner machen würde, ne? Und für mich ist es auch so ein Selbstspiegel, dass man sagt so, ja, krass, ne? Also, so krass bin ich hier verstrickt, ne? In dem Ganzen ist es natürlich weitaus nicht nur
kapitalistisches System, ne? Sondern weltliches. Trotzdem würde ich sagen, ich bin bei dir, man kann es auch wahrscheinlich im persönlichen Leben nicht umsetzen. Wenn man es umsetzt, wird man vielleicht wirklich ans Märtyrer enden. Was man aber kann oder was das Potenzial schon ist, ist, wenn du es als eine Wahrheit bejahst und sagst, ja, das Christentum ist wirklich sozusagen die Weltumkehrung. Und das weiß ich auch. Was darin eingeschlossen ist in dieser Aussage, ist, dass du dich selbst kritisieren kannst. Du sagst sozusagen immer gleichzeitig mit, ich aber erfülle das nicht. Und in dieser Selbstkritik, in dieser Selbstrelativierung, das ist, glaube ich, ein großer Schlüssel des Christentums, weil er dich ja demütig macht auch. Ja, du kannst nicht sagen, ja, ich bin der Pimmel halt, weil ich total der Coole und ich lebe das Leben total richtig und so. Nee, du schaust aufs Christentum und sagst, nein, das erfülle ich alles überhaupt nicht. Ich erkenne meine Sünde in dieser Unzulänglichkeit und ich weiß, eigentlich nur mit Gott kann ich es umsetzen.
Genau, aber also
dieses kritische Potenzial ist.
Ja. Ich gehe damit, aber ich finde es immer ganz wichtig, oder es wird halt auch leider oft pervertiert, ne? Also, dass man dann eben so eine Selbstverleugnung oder so, es gibt, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ne? Aber du kannst ja auch quasi in so einer Pessimismus denken, so, ja. Da ist ja auch alles egal, ne? Also, wir kriegen es ja alle nicht hin, oder was bin ich eigentlich, ne? Guck mal, ich habe es schon wieder. Also, und ich weiß auch nie ganz, wie man das erklären muss, dass das natürlich nicht gemeint sein kann. Also, ich will es auch nicht als Ausrede sehen, ja, das kann man ja eh nicht, ne? Nein, das ist durchaus real gemeint, ne? All dein Geld in Arm geben. Ne, natürlich wirst du das nicht machen, aber das heißt halt weder, dass du jetzt weniger wert bist, noch dass du dich deswegen fertig machen willst. Für mich ist es einfach nur so ein krasser Leuchtturm, wie paradox und wie anders das Christentum ist und wie wenig wir davon verstehen. Ne? Also ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine. Ne? Also dass man sich schon auch trennen muss von diesen wirklich Missbrauch, den es auch gegeben hat in der Historie, auch eben, ne, um die Demut hochzuhalten oder so. Und vielleicht hin zu zumindest. Ich hoffe, es kommt rüber zu diesem Königreich, wo halt eben alles umgedreht ist, ne? Und wo die Letzten halt wirklich die Ersten sind. Und zwar nicht in einer Pyramide, dass alle versuchen, jetzt mit genauso großem Elan Letzte zu werden. Ne? Das ist natürlich auch wieder nicht gemeint. Das ist ja jedem klar. Deswegen, ja, dieses Paradoxe, besser kann ich es auch nicht formulieren, ne? Diesen paradoxen Leuchtturm, dass es andere Maßstäbe gibt, ja, und daran einfach irgendwie zu staunen und fröhlich darauf hinzufiebern, dass irgendwann überall so sein wird, ne? Nach christlichem Verständnis.
Genau. Ja, mit der neuen
das Welt.
Ist es. Das ist sozusagen Reich Gottes und das ist, was im Eschaton letztendlich erwartet wird, in einer vollen Realisierung. Ja. Ja, da bin ich bei dir.
Ich hoffe, wir waren auch gut kontrovers jetzt. Ja.
Weiß ich nicht, aber wir haben auf jeden Fall den digitalen Kapitalismus und seine mentalen Bedeutung, glaube ich, ziemlich gut erschlossen und christlich die Antwort auch darauf gegeben, finde ich.
Genau, natürlich nicht mit einer 10-Punkte-Anleitung. Ne? Also jeder, der halt gehofft hat, das mache ich und dann habe ich es, der wird natürlich enttäuscht und das war auch unser Plan.
Perfekt,
ja. Nee, das wäre natürlich viel zu kurz gegriffen. Genau, aber ja, ich habe viel gelernt, ich fand's geil, mit dir nochmal zu reden.
Ich wiederhole nochmal, Byung-Chul Han und das Buch heißt Psychopolitik 2014. Ihr könnt selber reinlesen oder ihr guckt euch ein paar andere Bücher von den Typen an.
Ist oder ihr fragt ChatGPT nach einer Zusammenfassung.
Ja, das ist sowieso das Allervernünftigste.
Ja, bis dahin. Wir hoffen, ihr konntet mit uns was lernen. Und da lasst uns Feedback da, auf jeden Fall. E-Mail info@netztheologen.org und bei Instagram und Twitter sind wir auch zu finden, @netztheologen. Und wer will, der findet uns auch im Fediverse.
Ja, müsst ihr wissen. Wir hören uns.
Bis dahin.
Ciao.
Dieser Podcast ist ein Teil von YEET, dem evangelischen Content-Netzwerk.